Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Getting Wild Zeit. Es ist wieder Podcast Zeit. Es ist wieder Zeit, über die Dinge zu sprechen, die uns wirklich alle bewegen, die wichtig sind, auf die wir alle gewartet haben. Und wen könnte ich da Besseres zu einladen, um mit mir ins Gespräch zu gehen, als meinen kongenialen Podcast-Host, Partner, Ralentino Kerkelingo. Hallo, Ralle.
Andi, hallo. Hast du gerade meinen Namen gesucht oder warum hast du so kurz gezögert?
Ich habe kurz überlegt, wie heißt der Typ nochmal, mit dem ich hier immer spreche? Ja. Man kennt das ja.
Und dann fiel dir ein, ach ja, der Kerkeling.
So ja, du musst mal Nachsicht mit mir haben. Also ich gehe jetzt dramatisch auf meinen nächsten runden Geburtstag zu und ich merke, dass der Geist mich langsam so ein bisschen verlässt vor lauter Aufregung.
Ich glaube, es ist eher die Müdigkeit.
Die Müdigkeit. Ach, wird man mit dem Alter müder? Ich dachte, dann ist doch so, dass ältere Leute immer so ganz, ganz früh aufstehen.
Ja, das machst
du. Und schon sind wir jetzt voll im Thema. Genau. Aber vielleicht ganz kurz einmal. Ja. Ihr wartet alle drauf, unser Intro. Bitteschön.
Getting Wild.
Was Männer wirklich bewegt.
Der Podcast mit Andi und Ralle.
Diese Episode wird präsentiert von Slowenien-Tourismus.
I feel Slovenia.
Dankeschön.
Was ist?
Jetzt kam gerade das Intro.
Ach so.
Ja, so und jetzt auch okay. Raus. Wie jetzt geht's dir?
Sehr gut. Du, heute am Weltglückstag kann es einem ja nicht schlecht gehen, ne? Wusstest du, dass es einen Weltglückstag gibt?
Ja, den habe ich jeden Tag.
Oh. Du. Du warst unterwegs. Aber ja. da gehen wir nicht drauf ein, da gehen wir ein andermal drauf ein.
Wann war ich denn unterwegs?
Ja, du warst doch Skifahren, oder?
Ja, aber haben wir doch letztes Mal schon drüber gesprochen, aber ich kann gerne nochmal.
Nein, aber nicht intensiv genug, oder? Wollten wir da nicht nochmal?
So intensiv muss man auch nicht drüber sprechen. Also ich bin Ski gefahren, ich bin mit dem Lift hoch und auf Skiern wieder runter. Und es war schön. Und es tut wirklich gut. Also ich muss sagen, das ist so ein bisschen so ein, also Berge sind schon ein Entspannungsmedium, finde ich.
Das war auch mehr ein Versuch einer Überleitung.
Ach so, okay, dann leiten wir über.
Ja, wir haben ja heute Besuch, wir haben hohen Besuch, wir haben eine Weltmeisterin zu Gast und zwar Petra Müßig, die ich jetzt ganz recht herzlich begrüße. Hallo, liebe Petra.
Hallo, Ralf und hallo, Andi.
Hallo, Petra. Sehr schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Genau, um jetzt auch direkt aufzulösen, warum hoher Besuch, Weltmeisterin? Du bist Snowboard-Weltmeisterin, dreimalige Snowboard-Weltmeisterin. Insofern ist die Verbindung zu Schnee und Bergen bei dir ja bestimmt auch eine sehr willkommene, oder?
Durchaus, ja, durchaus. Mein Medium.
Jetzt gib uns doch mal für alle, die dich nicht kennen, einen kleinen Einblick. Wer bist du? Wann bist du Weltmeisterin geworden? Und was hat dich letztendlich auch zum Snowboarden gebracht? Weil Andi und ich sind ja Skifahrer, Snowboarden haben wir. Andi, hast du es mal ausprobiert? Also ich habe es noch nie ausprobiert. Andi, du?
Also ich habe es ja erst Skifahren oder den Wintersport im Alter von, also den seriösen professionellen Wintersport habe ich erst im Alter von 40 Jahren begonnen und da hat der Skilehrer gesagt, du Junge, vergiss es mit dem Snowboard, mach Ski. Das ist zu spät für dich. Da habe ich gesagt, okay, schade. Ich wollte auch nochmal cool und jung sein, aber dann fahre ich seitdem Ski.
Okay. Ja, aber Petra, du bist ja ziemlich gut Snowboard gefahren, sonst wird man nicht Weltmeisterin. Was hat dich also zum Snowboarden gebracht und wie gesagt, wann war das mit den Weltmeisterschaften?
Mhm. Also der Ursprung liegt im Skateboarden. Ich bin Skateboard gefahren, seit ich 11 Jahre alt war, zwischen 11 und 22. War damals die einzige Frau, die Park und Pipe gefahren ist, hier so in der Gegend und auch relativ weltweit. Und über dieses Skateboarden bin ich in Kontakt gekommen. Erstens über den José Fernández, das ist auch ein Skateboarder gewesen, der aus Amerika das erste Brett mitgebracht hat, das auf sein Auto geschnallt hatte, auf ein Skateboard-Event kam und wir das Ding gesehen haben und oh, was ist das? Und zeitgleich parallel kam in diesem Skateboard-Magazin Thrasher kam ein Bericht über Tom Sims, das war auch so ein ganz berühmter Snowboardfahrer. Und dann haben wir so gedacht, oh, das wollen wir haben, das wollen wir machen. Zwei aus unserer Clique, damals, wir waren Kinder und Jugendliche, haben extra, um Boards zu bauen, also Skateboards und auch Snowboards, dann Ausbildung zum Schreiner und zum Zimmermann gemacht. Und dann ging's los. Wir haben die Dinger also selber gebaut. Das war ungefähr 1979, 1980 fing das an. Da gab's noch nichts. Da gab's den Snurfer. Das war ein Plastikbrett mit einer Schnur vorne dran. Und wir sind dann einfach hier so losgezogen bei uns am naheliegenden Sentis auf der anderen Seite vom See in der Schweiz. Da war es dann erstmal verboten, da durfte man gar nichts. Das ging auch über fast 8 Jahre, dass es ganz oft verboten war. Irgendwann dann 1981, 82 kam der Film Fire and Ice von Bogner. Da war dann das erste Mal tatsächlich ein Snowboarder zu sehen. Und so unsere ersten Jahre waren wirklich mit selber gebauten Boards. Die Bindungen waren so Gummi aus dem Fahrrad, weißt du, so Fahrradschläuche drüber. Man stand ab und zu mal auch im Moonboot dann einfach im Socken im Schnee, weil die Bindung nicht gehalten hat. Und so haben wir die ersten 4-5 Jahre einfach so vor uns hingebruttelt. Parallel dazu gibt's 2-3 andere Cliquen in Deutschland, die ebenfalls die gleiche Entwicklung mitgemacht haben, aber es war noch kein Zusammenfinden, sondern da gab's in Kempten welche, dann gab's so Richtung Freiburg, Richtung Ettlingen, da raufwärts gab's noch 3-4 Leute, die so eine ähnliche Geschichte über Skaten durchgemacht haben. Und 1985 waren dann tatsächlich die ersten Weltmeisterschaften in Amerika. Und der José Fernández, der war eben dort. Das war der einzige Europäer, der dort war. Deswegen Weltmeisterschaften waren wahrscheinlich bloß 1 oder 2, die nicht aus Amerika waren. Und er kam zurück und war total begeistert. Und 86 waren dann die ersten kleinen Rennen hier bei uns. In der Schweiz hat's angefangen. Und 87 war bei uns in Europa die erste richtige Weltmeisterschaft. Da waren dann auch schon richtig viele da. Das war St. Moritz und in Livigno. Und da habe ich dann aus Versehen gleich mal 2 Weltmeisterschaftstitel gewonnen, so mehr oder weniger. ich hatte gerade meine Ausbildung beendet, habe ein halbes Jahr unbezahlten Urlaub genommen und gesagt, so, jetzt werde ich Snowboard-Profi. Von nix eine Ahnung, Glück gehabt, gleich mal Schlüsselbein gebrochen, dann mit für einen Bekannten auch durch die Schweiz getourt und Snowboards vertrieben als Distributorin, so um Geld zu verdienen, weil ja Schlüsselbein kaputt war. Und dann kam der erste Weltcup 87, 88 und da habe ich dann schon relativ abgeräumt. Das heißt, ich habe eigentlich alles gewonnen. Klar, mit dieser Vergangenheit mit dem Skateboard, was ja durchaus Park und Pipe, also das, da hast halt einfach die gewisse Motorik ist ja schon mal vorhanden und auch die nicht vorhandene Angst, sich da einfach irgendwo runterzustürzen, das war einfach da. Und dann hat sich das von 87 bis 93 war ich tatsächlich Profi. Ich war die einzige Frau. Wir waren insgesamt 5 Menschen auf der Welt, die davon leben konnten, also die ihre Unkosten gedeckt haben sozusagen. Und ich war die einzige Frau davon. Und das ging dann so ein paar Jahre. Es wurde immer größer, immer mehr Weltcups, immer professioneller. Und 93 habe ich dann aufgehört, weil nach 7 Jahren bist du auch irgendwann mal durch. Und habe aber noch bis fast 2008 mit und vom Snowboarden auch gelebt. Ja, als Eventorganisatorin, als Autorin und solche Sachen.
Mhm. Du warst auch Trainerin, glaube ich, von einem slowenischen Jugendteam.
Genau, ich habe dann slowenische Jugendnationalteam trainiert. Ich war auch für den Deutschen Skiverband tatsächlich Trainerin, durfte mich da aber nicht Bundestrainerin nennen, sondern nur Cheftrainerin. Da war so ein bisschen, ja. Da war man nicht so, das ist schon lange her, da waren Frauen noch nicht in solchen Trainerpositionen. Ich war aber nur 2 Jahre beim Skiverband, weil wir hatten damals so ein bisschen so Verbandsquerelen zwischen dem einen Weltverband und dem anderen Weltverband und das hat sich inzwischen alles erledigt und Snowboarden ist jetzt so, wie es ist. Nicht mehr so, wie es war.
Ja, aber ich wollte gerade sagen, wenn ich heute auf die Piste gehe, dann ist das ganz normal, dass neben den Skifahren auch die Snowboarder unterwegs sind. Das ist olympisch, es ist ganz normal. So, und wenn ich jetzt zurückdenke, ich kannte jetzt deine Vorgeschichte mit dem Skateboard nicht, aber ich meine, das sind ja alles Sportarten, die in den 70er, 80er Jahren ja wirklich so quasi, ich sag mal, erfunden worden sind oder sich etabliert haben. Das heißt, du, mit Verlaub, bist dann ja auch eine der Pionierinnen.
Ja.
Ne? Also die diese Sportart auch entwickelt haben, ne? Also das kann man so sagen.
Kann man schon so sagen, ja. Doch, durchaus, ja.
Aber hast du denn in den Bergen gelebt oder lebst du da in der Nähe? Weil ich hätte niemals mein Skateboard in den Schnee gepackt, weil es hier in Köln nie Schnee gibt.
Ja.
Damals also, in den 80ern schon, aber da gab es keine Berge.
Ne? Also ich bin ja in Konstanz geboren und aufgewachsen und von Konstanz haben wir damals, wie gesagt, wir waren zwischen 15 und 19, einer hatte ein Auto. Wir sind zu dritt mit dem Auto über die Grenze und nach der Grenze sind nochmal 5 weitere eingestiegen. Das heißt, in so einem Pkw waren wir zu 7, zu 8. Und wir hatten damals 40 bis 50 Minuten bis zum Sentis. Das war so unser erstes Skigebiet, das wir hier erreichen. Und unsere Berge waren halt einfach so, da konnte man auch gut mit dem Zug hinfahren, nach Laax, nach Engelberg, so in der, die Schweiz war halt einfach nahe.
Ja.
Und als es dann losging mit dem Thema Weltcup und Weltmeisterschaft, bin ich nach Oberammergau gezogen und da bin ich natürlich direkt vor der Haustür. Das heißt, die Zugspitze war viele Jahre lang mein Trainingsgebiet und ja, so hat sich das entwickelt.
Wie hat sich denn Snowboarden für dich dann entwickelt, wenn du das heute betrachtest? So, ist das
Also ich habe gerade letzte Woche den Big Air Contest Ladies gesehen. Da war ich echt mal tatsächlich really stoked, was die Damen heutzutage machen. Das ist unglaublich. Die springen Sachen, das hätten damals die Jungs nicht gemacht. Aber es hat eigentlich für mich in der Form nicht mehr mit Snowboarden zu tun, weil das ist ja nur noch Airtime. Die sind ja nur noch in der Luft, ja. Mhm. Das ist eine völlig andere Sportart als wie das, was wir damals gemacht haben. Bei uns war sehr viel mehr Powder und Freeride und Spray und einfach, wir waren Piste, ja, vielleicht nebendran 2-3 Meter, das musste gleiten. So dieses Gleiten, das wir auch auf dem Skateboard haben, das finde ich heutzutage in, ja, vielleicht, dass das jemand für sich macht, aber so wie es publiziert wird, man sieht auch keine Fotos mehr von Snowboardern, die Spray haben, man sieht eigentlich nur noch Airtime.
Mhm. Ja. Wo ist das so? Ist das einfach, weil es cooler aussieht?
Ich vermute, das hat kommerzielle Gründe. Das zieht halt einfach sehr viel mehr. Du kannst es anders veranstalten. Ein Big Air Event kannst du anders veranstalten. Du kannst auch ein Weltcuprennen auf einer Piste parallel Slalom mit ein paar Zuschauer, sind da oft nicht viele. Dieses Thema Air, das zieht einfach. Das sieht man auch. Die meisten Skigebiete haben inzwischen Parks, die haben diese großen Kicker, diese großen Schanzen. So, das ist einfach sehr viel spektakulärer. Ist vielleicht auch einfacher nicht. Man kann sich brutal wehtun. Ist nicht einfacher, aber es ist einfach, es zieht. Und ein Sponsor wird eher das finanzieren, das tatsächlich auch Zuschauer anzieht. Und wenn du es vergleichst, eine alpine Disziplin im Snowboarden oder auch im Skifahren, da stehen vielleicht mal 20 Hansele und 2 bestellte Schulklassen an der Piste. Und bei einem Big Air Event, da kommen über 3 Tage lang zigtausende von Menschen. Und das ist natürlich sehr viel lukrativer. Ja.
Mhm. Ja gut, es ist das Ganze nochmal mehr auch mit der Hip-Hop-Kultur verbunden, würde ich sagen, und mit Musik, oder? Das war beim Skateboarden auch von Anfang an schon so. Insgesamt dann vielleicht mehr so Jugendkultur, oder? Wie würdest du es sehen?
Ja, doch, durchaus. Wobei das Skaten eher noch eine Jugendkultur ist wie das Snowboarden, weil das Snowboarden tatsächlich zeit- und sehr geldintensiv ist.
Mhm.
Und da verliert so ein bisschen den Charakter Jugendkultur. Das können sich einfach viele Jugendlichen, die sich vielleicht ein Skateboard leisten können, können sich das Snowboarden einfach nicht leisten. Und können es auch nicht leisten. Du hast vorhin gesagt, von Köln allnaslang mal in die Alpen zu fahren.
Ja, ja.
Scheitert allein schon an dem.
Ja.
Ja, aber das hatten wir auch
in Thema immer.
Ja, ja, das hatten wir in einer der letzten Folgen auch, ne, Andi, dass wir gesprochen haben, dass wir Skifahren sind regelmäßiger mit unseren Familien dann. Da muss man sich das schon überlegen auch, ne? Was ist also dann, egal ob Ski oder Snow, es ist einfach so teuer geworden, dass es nicht mehr für jeden leistbar ist. Einfach. Genau. Ja. Andi, du wolltest was fragen, glaube ich.
Nein, ich wollte das sagen, dass ich das gut heiße alles,
okay,
was ihr da erzählt.
Okay.
Ja, ja, genau. Peter, wenn wir noch mal ganz kurz über Snowboarden sprechen, wenn wir jetzt schon so eine Expertin da haben, dann möchte ich das auch gerne ausnutzen. Was würdest du empfehlen? Wann sollte man anfangen mit Snowboarden und wann sollte man es am besten nicht mehr tun?
Gute Frage. Das wollte ich nämlich gerade in dem Moment, als du gesagt hast, wollte ich schon anfangen, weil der Andi gerade eben gesagt hat, sein Skilehrer hätte ihm gesagt, so, runder Geburtstag steht bevor, ich kann mir ungefähr denken, welcher das sein wird, weit hinter mir, wo ich sage, also wie jede Sportart auch übrigens, jede Fun-Sportart, vor allem zum Beispiel das Mountainbiken, sollte man tatsächlich nicht allzu früh anfangen, weil der Impact von den Landungen und auch von den Stürzen auf das Knochengerüst einfach in einem jungen Alter tatsächlich noch zu relativen Schäden führen kann, weil einfach das noch nicht komplett verknöchert ist. Wirbelsäule ist nicht komplett verknöchert. Und wenn jemand zu früh anfängt, dann passiert das, Vielleicht habt ihr schon mal gesehen, Menschen mittleres Alter, reiferes Alter mit massiven O-Beinen, die haben möglicherweise entweder zu früh angefangen zum Kicken oder sie haben zu früh angefangen mit Judo oder solche Sachen, wo du einfach viel Gewicht hast. Man sieht es auch oft bei Kletterern, die zu früh anfangen, die haben einen sehr runden Rücken. Also dieses zu frühe Anfangen, und ich rede da bis 15, 16, 17, da sind die Zeiten, wo das Knochengerüst langsam anfängt zu tragen. Wenn ich vorher anfange, muss ich einfach damit rechnen, oder wenn mein Kind vorher anfängt, dass es irgendwann mal krumm und schief dasteht. So. Mhm. Nach oben zu, würde ich sagen, da muss man einfach wissen, die motorischen Fähigkeiten verändern sich erst ab Mitte, Ende 70. Und zwar passiert eine motorische Verlangsamung dadurch, dass die dopaminergenen Systeme, also die dopaminproduzierenden Systeme, so ganz langsam anfangen zurückzubauen. Das heißt, rein theoretisch, wenn jemand sein Leben lang motorisch und auch konditionell gut aufgestellt ist, kann er doch durchaus bis weit über 60 noch mit dem Snowboarden anfangen. Weil die Einschränkung vom Kopf her, also von der Motorik, von der Reizübertragung, die ist gegeben. Wenn man natürlich ab so 30, 40 nimmer viel Sport treibt, sich vor allem motorisch nicht mehr bewegt und auch konditionell so ziemlich abbaut und dann gleichzeitig noch ein bisschen Gewicht aufbaut, dann kann das schon sein, dass man sich tatsächlich schwer tut. Und das würde aber auch schon in jüngeren Jahren so sein.
Also ich bin geschockt, ich suche hier gerade schon verzweifelt die Handynummer von meinem Skilehrer, um nochmal zu sagen, Kollege, was hast du mir da erzählt? Nein, also ich habe es tatsächlich mit Anfang 40, glaube ich, habe ich mit verschiedenen Sportarten zufälligerweise angefangen, weil ich dann auch irgendwo ein Stück weit die Berge für mich entdeckt habe. Das heißt also, genau was du gerade erwähnt hast, ich habe angefangen mit Mountainbiken, also auch Downhill-Fahren und mit dem Skifahren. Und ich stelle fest, da waren zum Beispiel meine Söhne dabei, die waren damals so um die 10, 12 Jahre alt. Die sind da ganz anders rangegangen vom Kopf. Also die haben sich nicht überlegt, oh, fahre ich da jetzt runter, sondern die sind einfach losgebrettert. Während bei mir sofort das Kopf ging, oh, da soll ich jetzt runterfahren. Mhm. Und ich glaube, da war es dann mit dem Skifahren so ein bisschen einfacher, einfach in die Bewegung zu kommen. Mhm. Deswegen, das habe ich halt festgestellt, dass ich mir dann oftmals einen viel zu großen Kopf gemacht habe und jetzt immer noch irgendwie, ja, das gelernt habe, so ein bisschen abzuschalten. Aber wenn man noch früher anfängt, ist es denen einfach leichter gefallen. Ich glaube, das war dann der Grund, warum der Kollege meinte, weil ich war natürlich in bester Shape und motorisch auf dem höchsten Level damals mit Anfang 40. Also das hätte nicht der Grund sein können, gewesen sein können. Aber ich hätte es auch gerne mal ausprobiert. Aber jetzt bin ich so froh, dass ich es mit dem Skifahren hinkriege. Mhm. Aber es gibt Hoffnung.
Ja, absolut. Also wie gesagt, du sitzt natürlich sehr viel länger auf dem Hosenboden wie beim Skifahren am Anfang, und das Aufstehen ist natürlich auch sehr viel kraftintensiver, aber es ist im Prinzip, ich hätte gesagt, vor 30 Jahren war Snowboarden einfacher zu lernen wie Ski, weil die Geometrie der Ski hat sich massiv verändert. Skifahren, Einsteigen ist jetzt sehr viel leichter als wie vor 30, 14 Jahren, weißt, mit den untalierten Brettern. Mhm. Heute ist es tatsächlich ähnlich herausfordernd, würde ich sagen, ob du Ski oder Snowboard fährst, mit dem einzigen Unterschied, dass beim Snowboardfahren öfters auf dem Hosenboden sitzt und das einfach anstrengt. Aber wie gesagt, also wenn du dich so beschreibst, wie du bist, leg los, such dir einen guten Lehrer, such dir einen guten Hang und dann fang an. Das ist nicht so schwer.
Ja, Andi.
Ralf, was hast du am nächsten Wochenende vor?
Aber direkt los.
Genau.
Wir sind ja mental total frisch noch.
Ja,
und
eben.
Koordinativ und unsere Körper.
Ja, das werden wir dann sehen.
Ja.
Ja.
Ja, was ist denn für dich, du fährst auch Ski?
Also wir haben tatsächlich den Wintersport vor einigen Jahren komplett eingestellt. Und zwar, weil es ist für uns einfach, ihr habt es vorhin schon gesagt, es ist sehr teuer, es ist sehr viel los und wir sind, also mein Mann und ich, wir sind sehr, sehr, sehr weit drin im Mountainbiken, also im Enduro. Und bevor wir jetzt zum Beispiel diese Woche, also nächste Woche, bevor wir jetzt in die Berge fahren zum Skifahren, fahren wir doch mal so ein bisschen weiter runter. Da ist nämlich dann schon Sonne und die Trails sind teilweise auch schon nicht mehr so mit meterhohem Laub bedeckt. Das ist eher so unsere Sportart.
Ah, okay.
Beschreib doch mal, also was heißt Enduro? Das heißt, ihr fahrt querfeldein oder fahrt ihr so Trails, Flow-Trails?
Genau. Also wir sind nicht angelegte Strecken, sondern in den Ländern, in denen wir dürfen. Das ist zum Beispiel Italien und Frankreich. Die haben ein wunderbar ausgeschildertes Netz, dass wir sagen, wir treten hoch irgendwo auf eine auf einer Forst- oder Teerstraße, suchen uns Trails und fahren die dann einfach wieder runter.
Also querfeldein oder so kleinere, ist nicht präparierte.
Genau. Wir könnten schon auch präpariert fahren, aber also die meisten Trailgebiete in Italien sind gepflegt, ja, gerichtet, angelegt, gepflegt, aber es ist immer noch sehr es sind Natural Trails. Also Park und so, da ist schöner in der Natur.
Ja, klar, auf jeden Fall. Ja. Das ist ja interessant, weil das habe ich tatsächlich auch leider auch ein bisschen spät, aber wieder lieber spät als nie, für mich entdeckt, das Mountainbiken, Berge hoch und wieder runterfahren, und es ist, finde ich, eine wunderbare Sache.
Ja.
Und leider, wie gesagt, die Berge sind halt so ein bisschen weiter weg, aber ich bin da immer neidisch, wenn man mal eben gerade so am Wochenende kurz mal fährt und dann ist man in den Bergen und kann solche Touren machen. Das ist ein Träumchen, ja.
Wobei du, Ruhrgebiet, Wupper und so, gibt's schon durchaus offizielle Strecken, die sind ziemlich krass, also richtig gut. Gell? Muss halt immer offiziell sein, aber da gibt's schon, da kann man sich schon austoben da.
Also ich bin auch mal einen Trail in den Niederlanden gefahren. Ja. Das war in so einer Heidelandschaft mit ganz viel Sand. Da ging es dann wirklich rauf und runter. War ein richtiger, auch teilweise ein Flow-Trail. Habe ich gar nicht mit gerechnet. War total abgefahren, weil du halt so ein bisschen im Hintergrund die Berge vermisst hast, weil du kennst, es war halt nur flaches Land. Aber es war trotzdem so, auch mit so Rampen und keine Ahnung. Das war wirklich total abgefahren. Ich war hin und weg und fand ich richtig gut. Also ja, man muss auch mal ein bisschen recherchieren. Aber ich finde es halt immer schön, wenn man dann auch so ein bisschen Natur und wirklich so die Berge dann im Hintergrund hat. Das tut, finde ich, so unheimlich gut, wenn man auch einfach oben ist, ne? Und nicht irgendwo in Holland auf 50 Metern.
Ja. Also die Weite ist tatsächlich etwas, was uns Menschen allen, den meisten, tatsächlich gut tut und auch Freude bereitet. Und so dieser weite Blick ist auch sehr gut für die Augen. Das macht einfach ein Ausatmen. Das macht so ein Aufatmen und Ausatmen. Das kann ich schon gut verstehen. Ich bin auch lieber in den Bergen.
Ich war vor 2 Jahren in Lappland, in Finnisch Lappland, bin da mal Mountainbike gefahren. Das war auch ganz toll, weil es da auch ein paar Berge gibt. Und da gibt es auch Trails und du kannst da super fahren. Aber du hast halt im Gegensatz zu den Alpen, hast du tatsächlich diese Weite und du siehst halt nur Wälder. Wald und hier und da mal ein Seen, das war auch völlig abgefahren. War auch für mich neu, dass man da halt auch ganz coole Trails fahren kann. Natürlich nicht zu vergleichen mit wirklich den Alpen, weil da hast du auch einfach eine längere Strecke zu fahren, ne? Aber da, das fand ich auch irgendwie toll. Also man kann tatsächlich doch häufiger irgendwo mit dem Mountainbike unterwegs sein, als man denkt. Also das war ja eine schlechte, war eine schlechte Ausrede von mir eben, dass hier nichts gibt.
Ja, aber Mountainbiken allgemein ist ja auch immer weiter auf dem Vormarsch, oder? Also es verändert sich ja sowieso der Sport in den Bergen. Es hat ja auch klimatische Gründe, würde ich mal sagen, warum sich das verändert. Wie beobachtest du das denn? Also welche Sportarten kommen denn?
Du meinst jetzt innerhalb von Mountainbiken, ja, in den Bergen, es ist so. Viele Skigebiete. Hier jetzt, ich spreche jetzt vom Alpenhauptkamm, ja, links und rechts vom Alpenhauptkamm, weil weiter unten Ligurien oder so ist ein bisschen anders, aber viele Skigebiete merken, gerade die kleineren, dass sie im Sommer oder im Winter tatsächlich durch den Schneemangel nicht mehr so viel Umsatz haben, wie sie bräuchten, und so relativ viele fangen an, in ihren Gebieten Strecken anzulegen. Und da tut sich tatsächlich eine Entwicklung, da gibt es dann auch Aufstiegshilfen, also Lifte. Das heißt, das entwickelt sich so ein kleines bisschen so in dieses Richtung Park-Trail-Fahren. Das sind angelegte Strecken. Dadurch eröffnet sich natürlich auch wieder ein Spektrum für Familien, dass man sagt, man könnte mit den Kindern oder mit den etwas älteren Kindern, manchmal gibt es auch für kleinere Kinder unten noch so kleine angelegte Skillparks, dass man sagt, da wird tatsächlich ganz viel in die Richtung gemacht. Dann kommt dazu das Thema E-Bike, das natürlich nochmal denen, die früher schon sehr aktiv gefahren sind und jetzt vielleicht tatsächlich merken, dass das, sprechen wir es an, es gibt nicht mehr so viel Zeit zum Trainieren, Alter spielt jetzt nicht unbedingt so eine große Rolle, man wird einfach, es gibt so viel Umstände im Leben, dass man sagt, mit dem E-Bike kommt man tatsächlich nochmal an Punkte hin, die einem sonst schwer zu erreichen wären, und hat dann natürlich eben auch dieses Thema Freeride mit dem E-Bike. Eine andere Sportart, die sich im Moment innerhalb der Zweirädrigkeit entwickelt, ist das Thema Gravel, dass die Leute tatsächlich weil es vielleicht keine angelegten Mountainbike-Strecken gibt, weil es vielleicht doch einige Jahre braucht, bis ich motorisch und vom Fahrtechnischen her so weit bin, dass ich mich da weitestgehend sicher bewegen kann, weil das dauert. Mountainbiken ist eine extrem anspruchsvolle Sportart von der Motorik her. Dass wir sagen, dieses Thema Gravel, da merken wir, dass sich ganz, ganz viel tut. Ich hätte ja gesagt, früher, das war Trekkingbike, aber mein Mann, der ist da in der Radbranche auch irgendwo ganz tief mit drin, der sagt, nein, das ist ganz anders. Also Trekking war ganz anders. Aber unterm Strich ist es wahrscheinlich ein ähnlicher Antrieb. Einfach draußen sein, sich bewegen. Ja, so denke ich, ist mal so die Entwicklung. Ja.
Eine weitere Entwicklung ist die, dass wenn man älter wird, sich Dinge verändern. Du hast es schon auch ein bisschen angesprochen. Koordinative Fähigkeiten lassen nach, außer bei Andy und mir, da werden die immer besser. So, da arbeiten wir ja auch hart dran, jeden Tag.
Ja, frage ich mich, warum ich mich dann damals meinen legendären Sturz auf dem Mountainbike in Leogang, also na gut, da hat dann die Motorik mich kurzzeitig verlassen.
Da war dann die Schwerkraft mehr, Gravity, ja, genau, weißt du?
Genau.
ja, legendär, auch in diesem Podcast ausführlichst besprochen.
Ich wollte es nur noch mal erwähnen, um noch mal zu sagen, was ich doch für ein hartes Leben habe.
Ja. Aber was sich verändert, ist halt die kognitiven Fähigkeit. Was sich auch verändert, erst gefühlt und dann auch tatsächlich, ist so ein bisschen der Gleichgewichtssinn, oder?
Auch das, also ich sag mal so, ihr beide seht mir ja so aus, als dürftet ihr da noch gar nicht wirklich mitreden, weil diese Dinge, die verändern sich tatsächlich erst sehr viel später. Ja. Also Gleichgewichtssinn, das kann man, das fängt so an mit Mitte, Ende 50 ganz leicht, wenn man die Neigung dazu hat. Und das hat damit zu tun, dass einfach der Flüssigkeitsaustausch im Innenohr, dass der einfach ein bisschen zäher wird. Das kann da anfangen, aber das kommt eigentlich auch wieder erst sehr viel später, dass einfach durch Alterungsprozesse die Liquidität dieser Flüssigkeit einfach nicht mehr so gegeben ist. Und dadurch könnte es sein, dass der Gleichgewichtssinn sich verringert. Die Einschränkungen, die wir empfinden, bis, ich will mal sagen, Anfang, Mitte 70, die liegen tatsächlich dran, dass wir uns nicht ausreichend darauf vorbereiten, weil Training ist ein Prozess. Wir trainieren deswegen, damit der Körper sich anpassen kann. Der passt sich bis ins hohe Alter an. Und wenn ich aber einfach zu wenig Gelegenheiten habe, junge Menschen, also als wir jung waren, vielleicht studiert haben oder keine Ahnung, wir hatten sehr viel mehr Zeit und auch sehr viel mehr Umfeld, das sich motorisch sehr viel bewegt hat und auch konditionell, dann kommen die Berufe, dann kommen die Familien, dann kommt so dieser lange Arbeitstag, wo man dann abends doch am liebsten nur noch sitzt, und durch dieses nicht mehr use it or lose it. Wenn das used, dann bleibt's. Wenn das nicht förderst, nicht nutzt, dann baut's ab.
Werbung.
Andi, weißt du eigentlich, was 2025 in Slowenien los ist? Da wird das Land zum echten Hotspot für Kultur- und Naturliebhaber.
Ehrlich? Was passiert denn?
Nun, ein Highlight ist auf jeden Fall Nova Gorica in Slowenien und Gorizia in Italien. Die beiden Städte wurden zur gemeinsamen Kulturhauptstadt Europas 2025 ernannt. Das Motto lautet Go 2025, Borderless. Und die Veranstaltungen sollen die Vielfalt und die grenzüberschreitende Geschichte der Region feiern.
Das klingt ja spannend. Weißt du denn schon, was genau dort geplant ist?
Oh ja, jede Menge. Es wird Kunst- und Musikfestivals geben, bei denen Künstler aus ganz Europa auftreten. Besonders freue ich mich auf das Festival der Grenzen, wo die kulturelle Verbindung zwischen Italien und Slowenien im Mittelpunkt steht. Und auch an historischen Orten wie alten Villen oder sogar direkt in den Weinbergen wird es Konzerte und Ausstellungen geben.
Was du alles weißt. Das klingt ja wirklich außergewöhnlich. Aber wie sieht's denn aus in Ljubljana? Das ist doch die Hauptstadt. Die hat doch bestimmt auch einiges zu bieten.
Absolut. Ljubljana ist eine lebendige Stadt mit einem vollen Kalender an kulturellen Events. 2025 kannst du das Ljubljana Festival besuchen, das klassische Musik, Oper und Ballett auf die Bühne bringt. Und für etwas Lebendigeres gibt es das Ana Desetnica, ein internationales Straßenkunstfestival, das die Stadt in eine einzige große Bühne verwandelt. Stell dir vor, Jongleure, Musiker und Theateraufführungen in jeder Ecke der Altstadt.
Wow, das klingt nach einem vollen Programm. Aber Slowenien ist ja nicht nur Kultur, sondern auch Natur. Was ist denn mit der Natur?
Das ist vollkommen korrekt. Oh, da kommt Slowenien natürlich mit einigem daher, kann einiges bieten. Nur eine Stunde von Ljubljana entfernt liegt zum Beispiel der Triglav-Nationalpark. Dort kannst du nicht nur wandern, sondern auch atemberaubende Aussichten auf den höchsten Gipfel des Landes genießen. Und wie wir beide wissen, taucht er ja auch in der Fahne auf, nicht? Oder das Sotschertal. Der türkisfarbene Sotscha-Fluss ist perfekt zum Kajakfahren, Rafting oder einfach zum Entspannen.
Ja, das klingt nach meinem Geschmack. Entspannen und Rafting. Ja. Und was ist mit der Kulinarik? Ich meine, nach so viel Action braucht man ja auch so ein bisschen was Energie und gutes Essen.
Ja, darauf das hat Slowenien voll drauf und da bist du dann goldrichtig in dem Land. In Nova Gorica und der Weinregion Goriska Brda kannst du lokale Weine probieren. Dazu Gerichte mit frischen regionalen Zutaten und vergiss nicht, in Bled die berühmte Cremeschnitte zu kosten. Die musst du einfach mal probieren.
Also nicht, dass ich es vorher nicht war, aber spätestens jetzt bin ich überzeugt von Slowenien, Kultur, Natur, Sport und gutes Essen. Das klingt ja fast nach einem Traumurlaub oder ist ein Traumurlaub. Aber wie kommt man da am besten hin?
Ja, von Deutschland aus ist es tatsächlich super easy. Es gibt viele Möglichkeiten. Du kannst mal mit dem Auto fahren. Von Süddeutschland aus bist du in etwa 6 bis 8 Stunden da. Noch besser, und das ist ja so auch unser Ding, Andi, ist mit dem Zug fahren über München oder Wien. Es geht einfach super bequem. Und wenn du doch dann fliegen willst, Ljubljana ist ein internationaler Flughafen. Oder du fliegst wahlweise nach Triest oder Venedig und fährst von dort aus weiter. Beides in weniger als 2 Stunden von der slowenischen Grenze entfernt.
Oder du kannst ja auch reiten, wie wir letztens festgestellt haben, wenn man es denn wollte. Aber perfekt, das klingt ja alles richtig gut. Und ich glaube, 2025 wird das Jahr, in dem noch mehr Menschen Slowenien entdecken werden. Und wir beide werden bestimmt mal wieder dorthin reisen. Ja, wir haben ja gerade wieder viele neue Ziele entdeckt dort.
Ja, das Land bietet tatsächlich einfach viel mehr, als man zunächst ahnt. Und noch ein Tipp von unserer Seite für euch. Für mehr Infos zu Veranstaltungen und Aktivitäten schaut doch mal auf slovenia.info. Da findet ihr einfach alles, was ihr braucht, was du brauchst, Andi, damit du dich bestens informierst.
Danke für den Tipp. Ich pack da mal und bin weg.
Let's go. Slovenia, wir kommen.
Genau, warum ich das angeschnitten habe, ist, dass dieser Gleichgewichtssinn auch etwas, dass es verbunden wird mit dem Thema Höhenangst so. Und das ist ja auch ein Grund, warum ich gerne mit dir oder warum wir gerne mit dir sprechen wollen, weil du schon mehrere Bücher dazu veröffentlicht hast, zu dem Thema Höhenangst und damit umgehen. Vielleicht, wie ist denn die Verbindung von Gleichgewichtssinn und dem Thema Höhenangst?
Ist auch wieder sehr interessant. Hat in den allermeisten Fällen, also gibt immer Ausnahmen, die gibt's immer, aber in den allermeisten Fällen hat es gar nicht so viel mit dem Gleichgewichtssinn zu tun, also mit der Gleichgewichtseinstellung über die Systeme, die wir sonst haben, sondern da spielt das Thema Schwindel eine Rolle. Ja, und ihr müsst euch das so vorstellen, ihr sitzt jetzt hier in eurem Raum oder ihr seid draußen beim Spazieren, hört vielleicht den Podcast an und um uns herum sind immer irgendwelche feststehenden Objekte. Das sind Häuser, das sind Bäume, manchmal bewegen sie sich, aber so im Großen und Ganzen bleiben sie stehen. In unserem Umfeld ist normalerweise etwas, was feststeht und stabil ist. Und unsere Gleichgewichtsfähigkeit orientiert sich an diesen feststehenden Objekten. Das heißt, die Augen und dann das Gehirn sehen, das ist der und da kann ich mich dran orientieren. Das ist uns gar nicht bewusst, dass der Kopf das macht. So, jetzt kann sein, dass in den Bergen, vor allem vorzugsweise in den Bergen, auf einer Seite oder auf beide Seiten nur noch wenige feststehende Objekte sind. Je höher er rauskommt, desto weniger. Und manchmal ist das, was feststehend scheint, zum Beispiel ein Berg, ein Wald auf der gegenüberliegenden Bergseite, für das Auge so konturlos, dass es nicht mehr zur Orientierung dient. Und dann reagieren ungefähr, also dann schwankt man automatisch, alle von uns schwanken, so einen kurzen Moment, so wenn du den Blick hebst und da ist erstmal nichts mehr, wo sich der Kopf orientieren kann, dann kommt so ein kurzes Schwanken. Und 25% der Bevölkerung, bei denen wird dieses Schwanken vom Gehirn als Bedrohung interpretiert. So, das heißt also, und dadurch fangen sie an, also sie fangen dann an, hektisch hin und her zu blicken. Ja, das ist so der typische Ablauf. Du hebst den Blick, da ist nichts mehr in der Ferne oder in der Tiefe. Das, was da ist, ist so ein bisschen verschwommen. Du hebst den Blick, du erschrickst, du fängst an hin und her zu wackeln und dann kann es tatsächlich sein, dass das schwindelig wird. Das hat aber damit zu tun, dass dein Gehirn nicht so schnell hinterherkommt, das einzuordnen, was da ist oder eben nicht ist. Und dann kommt so eine kurze Schreckreaktion und beim eben, wie gesagt, 25%, und das sind die dann mit Unwohlsein bis hin zur Angst reagieren. Da kommt das Gehirn einfach nicht hinterher. Da kommt so ein Prozess in Gang. Das wird immer hektischer und immer aufgeregter und immer ängstlicher. Einfach nur ausgelöst davon, dass sich der Organismus für einen kurzen Moment nicht mehr im Raum orientieren kann. Und das passiert dir, wenn rechts und links nichts mehr ist oder nichts Feststehendes, wenn du schnell in die Weite guckst und wenn du schnell in die Tiefe guckst. Da schwankt man alle. Aber genau, manche, genau.
Ich finde es immer interessant, ich stelle mir das immer so vor, wenn da so ein kleines Mäulchen ist, das ist irgendwie, weiß ich, 10, 20 Zentimeter hoch, so, also so im Vorgarten, und du gehst da drüber und das ist irgendwie, weiß ich, ein Breit, was du gerade so irgendwie so drüber gehen kannst. Und das ist dann, da gehst du einfach so drüber, kannst sogar blind drüber gehen. Dann stell mir vor, was wäre das jetzt, wenn das Ding irgendwie 100 Meter hoch wäre und links und rechts gingst du runter. Die Situation ist eigentlich die gleiche. Du hast die gleiche Fläche, die gleiche Möglichkeit zu gehen, aber dadurch, dass es halt links und rechts einfach runter geht, da würdest du ja wahrscheinlich überhaupt gar nicht drauf gehen oder auf allen Vieren darüber gehen und oder wird es von alleine plötzlich umkippen, weil du denkst, das ist ja genau das. Also das Gehirn scheint da ja echt eine große Rolle zu spielen.
Ja, absolut. Und in dem Fall, den du jetzt gerade beschreibst, ist nochmal ein anderer Faktor. Also das eine ist der Höhenschwindel, dass der Kopf sich nicht orientieren kann. Das, was du beschreibst, ist die Sturzangst. Okay. Und die Sturzangst ist tatsächlich bei allen Säugetieren zu beobachten, unter anderem uns, weil wir sind ja auch Säugetiere. Das ist einfach eine völlig normale Angst. Es gibt so ein paar Ängste, die sind sehr, sehr, sehr tief auch im Gehirn ganz, ganz weit unten angesiedelt. Das ist die Angst zu verbrennen, zu ertrinken, zu ersticken und zu stürzen. Mhm. Ja, die sind einfach, da kannst du nichts machen. Wenn dein Organismus sagt, oh, wenn du da runterfällst, dann ist was, dann reagiert er zumindest mal im besten Falle mit Respekt. Das erklärt, warum manche Menschen das tun können. Und im 25-prozentigen Fall, dass es einfach bis hin zur Panik geht. Was ja durchaus auch berechtigt ist, weil wenn du da runterfällst, dann bist du einfach hin. Fertig. Ja. Da braucht man gar nicht schönreden.
Ja, also mir konkret ist es aufgefallen, da war ich in Paris mit meinen Kindern und bin auf den Eiffelturm rauf und wir wollten runtergehen, so, was ich auch früher schon öfter mal gemacht habe. Mhm. Und von daher war ich sehr verwundert. Ich bin dann in diesen Treppenabgang rein und habe nach unten geguckt und durch diese, das sind ja so Gitter, wo man durchgucken kann bis nach unten. Von einem auf den anderen Moment konnte ich nicht mehr weitergehen, so.
Genau.
Das ist genau das, was du beschreibst, ne?
Das ist nochmal was anderes. Das ist zum Beispiel, ganz viele Menschen haben Probleme mit Gittern, also Gitterleitern, Gitter-Eiffeltürmen, Gitteraussichtstürmen oder so Hängebrücken. Und da ist der Faktor so, wenn du stehst und direkt runterguckst, dann siehst du im Prinzip durch feststehende Gitter durch. Dann kann höchstens sein, du kriegst Sturzangst. In dem Moment, wo du anfängst zu laufen, gibt es einen Unterschied zwischen dem feststehenden Untergrund und dem Gitter, das ja, wenn du drüber läufst, ein verschwimmendes unten drunter Blick gibt. Und das ist wieder genau der gleiche Faktor. Da kann dein Gehirn nicht einordnen, steht es fest, schwankt es, wie tief ist es, weil das Gitter immer wieder durchkommt. Und es ist klassisch, dass diese Gitter, wenn man sich auf diesen Gittern bewegt und runterguckt, so dass man den Untergrund dann nur noch verschwimmt sieht, dass ganz viele Menschen auch hier wieder mit, wie wir gesagt haben, meistens Unwohlsein bis hin zur Angst oder bis hin zur Blockade reagieren. Was man tun kann, ist den Blick so richten, dass du nicht durch dieses dann beim Gehen Verschwimmende siehst, sondern irgendwo auf was Feststehendes, aufs Geländer oder so. Aber auch das ist wieder genau der gleiche Effekt. Dein Gehirn kommt mit dem Berechnen nicht mehr hinterher und das Ganze fängt an zu schwanken und bedrohlich zu wirken.
Also ich hatte tatsächlich nie gedacht, dass ich Höhenangst habe, aber klar, man fühlt sich jetzt vielleicht in der ganz hohen Höhe nicht besonders wohl. Hab dann mal irgendwann so zu dem Alter festgestellt, dass ich manchmal so ein bisschen so Pudding in die Knie, also weiche Beine kriege oder vor allen Dingen, wenn wir irgendwo wandern sind und da geht's dann irgendwo, ist ein Abhang und da rennen dann die Kinder irgendwie lang und dann sage ich, würde ich schon 10 Meter vorher bleib stehen, weil ich selber dann plötzlich ich merk's dann körperlich und dachte, okay, da ist scheint irgendwas zu sein. Und ich bin irgendwann mal, haben wir so ein so eine Wanderung gemacht mit Freunden und dann waren wir im Wald und da war plötzlich eine alte Munitionsfabrik, so ein Lost Place. Und dann sind wir da reingeklettert und dann war halt ein Treppenhaus. Da ging die Treppe halt hoch und dann waren wir plötzlich irgendwie in 20 Metern Höhe und es war ein gigantischer Ausblick. Nur ich hatte das Problem, ich kam dann die Treppe nicht mehr runter, weil ich dann festgestellt habe, die ist halt nur irgendwie 20 Zentimeter breit. Da gibt's kein Geländer und da geht's halt so runter. Und dann bin ich wirklich, also ich konnte meine Beine nicht mehr bewegen. Das war völlig neu für mich. Ich dachte, wow. Und fand ich total interessant. Aber jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt mit diesen Gittern. Na, es gab mal in Düsseldorf, ja, ich mache ja hin, wir haben ja Zeit, ist Geld, ich weiß, wir haben ja, unnötige Zeit, ne? Podcast-Zeit. In Düsseldorf gab es mal in einem Museum eine Kunstinstallation. Da wurde unter dem Dach oder unter der Decke innerhalb der großen Halle, die war bestimmt, 10, 20 Meter, aber ich kann es schwer einschätzen, waren große Netze gespannt. Und dann konntest du, vielleicht kennt ihr das, dann konntest du, man musste dir so ein Overall anziehen, damit nichts runterfällt, dann konntest du auf diese Netze gehen. Und dann ging es halt, klar, du konntest halt runtergucken und das ging halt runter. Da war halt nichts. Und unten saß dann ganz klein die Kasse und die Leute, die Besucher, die halt reinkamen. Und es wabert natürlich, weil du konntest halt nicht normal gehen. So. Und dann bist du da draufgegangen und ich bin da wirklich rumgekrochen. Aber nach ein paar Minuten hast du gemerkt, ey, du hast Sicherheit gewonnen. Und dann wir waren mit ein paar Leuten da, sind wir da plötzlich lang gekraxelt, haben uns Kissen geholt, haben eine Kissenschlacht gemacht, haben uns da hingelegt. Wir konnten so, aber du hast die Angst plötzlich verloren. Das fand ich total interessant. Und normalerweise würdest du ja niemals sagen, hör, ich springe da jetzt in so einer Höhe, in so einem dünnen kleinen Netz herum. Ne? Also fand ich interessant. Das wollte ich nur als bescheidenen Beitrag zu dem Thema von meiner Seite aus abgeben.
Ja, aber finde ich ganz spannend, was du erzählst. So. Und das ist dann die Frage an die Petra auch. Also wenn man sich diesen Situationen quasi hingibt und sich und drin bleibt in der Situation, verbessert sich das schnell oder ist das ein Lernprozess, den man in kurzer Zeit durchlaufen kann?
Also da würde ich jetzt unterscheiden zwischen dem, was der Andi gerade beschrieben hat und dem, wie es vielen Menschen auf Brücken, Türmen oder auch in den Bergen geht. Fange ich an mit Zweiterem, weil das wahrscheinlich die mehr Leute betrifft, als dieses tolle Abenteuer, das du da auf den Netzen hattest. Ja. Wenn man sich diesen Dingen aussetzt und man nicht die Hintergründe weiß, wie es entsteht, was man tun kann und was man nicht tun kann, wird es meiner Erfahrung nach, beziehungsweise von dem, was ich von Menschen höre, mit denen ich arbeite, wird es zunehmend schlimmer, weil der Organismus geht da rein, ja, spreche echt extra vom Organismus, also von dem, das ist uns ja nicht bewusst, was da passiert. Das passiert ja im Gehirn, das machen wir ja nicht vorsätzlich, sondern du gehst da rein, es wird als unangenehm empfunden, du weichst vielleicht zurück, du machst beim nächsten Mal wieder, es ist wieder unangenehm, das heißt, das Unangenehme wiederholt sich so oft, bis der Organismus irgendwann mal sagt, du weißt was, jetzt langt's mit diesen blöden Bergen oder Brücken oder Türmen, jetzt gehe ich überhaupt nicht mehr, weil das ist mir einfach zu blöd. Das ist eins, was passieren kann, wenn man sich unvorbereitet aussetzt den Dingen. Ich spreche jetzt von Höhe, Türmen, Brücken, ja. Dass man sagt, man sollte schon wissen, was man tun kann, nämlich richtig blicken, richtig atmen und auch körperlich entspannen. Weil wenn man das nicht tut, wird's möglicherweise schlimmer. Und das, was du gerade gesagt hast, Andi, ist auch ein interessanter Faktor, weil klar, wir hatten da das Thema Höhe mit dem Thema runterfallen können, aber dieses Netz gibt einen taktilen Fixpunkt, weil so wie ich es verstanden habe, seid ihr ja erstmal auch nur gekrabbelt, also du hattest Hände und Füße an dem Netz, auch dass es so ein bisschen geschwankt hat, ist fürs Gehirn erstmal ungewöhnlich, da reagiert es erstmal mit, was ist da? Wenn aber in diesem Schwanken das Gehirn dann die Erfahrung macht, oh, da passiert ja gar nichts, dann ist tatsächlich so der Moment, dass man sich dran gewöhnt. Und dann hattest du durch dieses Netz einen taktilen Fixpunkt. Das heißt, deine Hände und deine Füße und dein Körper hatten stabile Punkte, die sich zwar so ein bisschen bewegt haben. Und im Moment, wenn ein stabiler Punkt da ist, lässt der Schwindel nach. Das heißt, da war tatsächlich so eine kleine Gewöhnung dran. Du hast am Anfang gemerkt, oh, der Körper reagiert erstmal misstrauisch und abwartend. Und dann ist eine ganze Weile nichts passiert. Und dann kann es durchaus sein, dass sich das so entwickelt, wie du es beschrieben hast. Aber das ist in der Regel nicht der Fall, wenn Menschen auf Brücken, Türmen oder in die Berge gehen, weil da sind nun mal keine Taktilen-Fickpunkte oder ist kein Netz. Genau.
Weil da würde ich gerne noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil du sagst, es gibt bestimmte Dinge, die sollte man tun. Es gibt bestimmte Dinge, und das ist vielleicht sogar noch viel wichtiger, die sollte man auf gar keinen Fall tun. Ja. Kannst du mal so ein paar Dinge nennen?
Ja, also Soll ich jetzt nur Berge oder Berge, Brücken, Türme? Ich glaube alles, weil ich glaube, die Menschen, genau, die hören, sind ja überall. Ja?
Bei uns sind mehr Brücken als Berge. Genau.
Also was ganz wichtig ist, ist so dieses behutsame Drangehen. Ja, behutsam. Weil die Menschen, die eine Höhenangst wirklich entwickeln, die sind in, ich würde mal sagen, 80% der Fälle haben sie sich oder wurden anfangs ihrer, was auch immer, Abenteuerkarriere einfach schlichtweg überfordert. Das heißt, wenn jemand ein Anliegen hat mit Höhenangst oder Sturzangst, dann bedeutet es, wenn ich habe zum Beispiel den Michel in Hamburg, dann gehe ich nicht den Michel an einem Tag, sondern ich gehe in der ersten Woche die erste Treppenstufe, die erste Treppenabsatz, immer wieder rauf und wieder zurück in den Bergen das Gleiche. Ich fange an mit vielleicht nicht unbedingt blau. Ich suche mir so kleine Übungsstellen, die nicht wirklich gefährlich sind, aber ich gewöhne mich und vor allem mein Gehirn und mein Organismus und meine Systeme daran, ach, gucke mal, das geht ja ohne das, was passiert. Und das ist ein sehr, sehr langer Prozess. Und das ist einfach das Allerwichtigste, dass man sagt, behutsam angehen, behutsam hinspielen, sich nicht überfordern, weil jedes Mal, wenn ich mich in diesem Zusammenhang überfordere, sagt der Kopf beim nächsten Mal, hör du, ich hab's doch gewusst, das ist total grauslig, da wollen wir überhaupt nicht mehr hin, da gehen wir nicht mehr hin. Ja, das ist das Erste. Das Zweite ist das Thema richtig blicken. Unbedingt vermeiden sind abrupte Blicke oder plötzliche Blicke in die Weite oder in die Tiefe, weil die in der Regel, gerade bei Menschen, die dafür neigen fürs Höhenschwindel, dass die Höhenschwindel auslösen. Das heißt, ich stehe fest, stabil und lasse meinen Blick langsam von mir weg in die Weite wandern und auch langsam wieder zurück und das Gleiche in die Tiefe, möglichst nicht direkt runter gucken, sondern so entlang wandern lassen. Da gibt's ja unter mir vielleicht so eine kleine Wand und dann gibt's da drüben auf den anderen Berghang und dann bin ich in der Tiefe. Wenn ich langsam den Blick wechsle, hat das Gehirn Zeit, sich dran zu gewöhnen. Und es ist erstaunlich, ach, und das Dritte ist, unbedingt tief und ruhig atmen. Weil wenn ich nicht atme, wird das System zusätzlich alarmiert. Das heißt, die Menschen, die jetzt zum Beispiel bei mir ein Training machen, profitieren am allermeisten, wie sie berichten, von dem richtigen Blicken, von dem sich nicht überfordern, sondern eine Schlüsselstelle 2, 3, 4 Mal üben, dass der Körper die Erfahrung machen kann, ach, guck mal, es geht. Und das Dritte ist einfach atmen, atmen, atmen. Und sich Geduld nehmen. Die Überforderung, das ist das, was bei den allermeisten Menschen das wirklich erst richtig schlimm macht.
Du hast gerade erzählt, die Leute, die deine Hilfe suchen, ist das dann so schlimm, dass die dann wirklich beeinträchtigt sind? Oder was ist die Motivation? Also weil zum Beispiel, ich kann es ja vermeiden, in der Regel mich mit Höhe auseinanderzusetzen. Mhm. Also ich hier. Ne? Mhm. Oder wenn ich über eine Brücke gehe, dann kann ich auch irgendwie gucken, dass ich halt mehr zur Innenseite gehe und nicht ganz am Rand gehe, wenn ich mich dabei unwohl fühle. Also was ist die Motivation der Menschen, die bei dir quasi Rat und Hilfe suchen?
Ja, das sind also in der Regel Menschen, die die Erfahrung machen, dass sie sich in den Bergen, auf Brücken oder Türmen einfach wirklich sehr, sehr unwohl fühlen. Man muss unterscheiden, es gibt ungefähr 4-6% von denen, die über solche Beschwernisse klagen, da liegt tatsächlich eine pathologische Ursache vor. Da ist vielleicht eine Angststörung oder ein posttraumatisches Belastungssyndrom oder sowas. Ja, mit diesen Menschen kann ich tatsächlich nicht arbeiten. Da müssen andere Leute dran. Aber die anderen 96 oder sagen wir mal 95 oder 90%, die fühlen sich einfach unwohl. Die wollen mit ihrer Familie oder mit Partner oder Partnerin oder mit der Wandergruppe in die Berge und können nicht und haben dann jetzt voraus schon Angst, dass die ganze Gruppe umdrehen muss wegen ihnen. Oder sie würden so gern mal Alpe Adria laufen und haben aber Angst, da mal was kommt da und kann ich das? Und die kommen dann. Ja. Mhm. Das ist ganz oft, erstaunlicherweise, sind es Menschen, die aufgrund von, weil sie mit anderen etwas unternehmen wollen und merken, sie sind da massiv eingeschränkt, kommen und einfach Unterstützung suchen. Mhm. Die Leute mit Höhenangst kommen in der Regel eher selten drauf, sich in die Berge oder auf Türme zu begeben, so wie du sagst, da gehen wir halt woanders hin.
Ja, genau.
Wenn man denn mal eine positive Erfahrung gemacht hat, ja, also man hat das Seminar zum Beispiel von dir besucht, ja, können wir ja auch mal verlinken, dass man dann quasi, machst du das noch? Ja,
ne? Ja, die mache ich, ja.
Genau, dann können wir es ja mal in unseren Shownotes verlinken für Leute, die Interesse haben, dass sie Petra direkt anschreiben können. wenn man eine positive Erfahrung gemacht hat, wenn man das Seminar von dir durchlaufen hat, ja, bleibt das dann? Also hat der Kopf, hat der Geist das verstanden oder muss man das regelmäßig wiederholen?
Du musst es absolut regelmäßig wiederholen. Mhm. Weil du kannst es so vorstellen, es ist im Prinzip, wir haben jetzt momentan hat man ein bestimmtes Verhalten, ein bestimmtes Angst- oder Reaktionsverhalten, ja. Und das ist neuronal verschaltet. Also da gibt's neuronale Verbindungen. Das ist erlernt und vertieft und immer wieder durch wieder schlechte Erfahrungen ist es einfach irgendwo fest verdrahtet sozusagen. Ist falsch, biologisch falsch, aber man könnte sich's einfach so vorstellen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Maßnahme ergreife, es würde auch schon reichen, das Buch zu lesen und einfach mal für sich anfangen zu üben, dann brauche ich unzählige positive Erfahrungen, weil durch die positive Erfahrung Neurotransmitter ausgeschüttet werden, die dem Hirn dabei helfen, neue Verschaltungen anzulegen. Das geht nicht von heute auf morgen, sondern man muss tatsächlich dranbleiben und immer wieder Erfahrungen sammeln, die gelingend sind. Die gelingende Erfahrung ist so wichtig. Trotzdem kann es sein, dass man aufgrund von einer Maßnahme, welche auch immer, ich will da jetzt was unternehmen, dass man plötzlich versteht, ich verstehe plötzlich, warum es passiert und ich kann ganz viel einfach vermeiden oder anders machen. Da kann dann schon mal sein, dass innerhalb, ich kriege ja dann immer Fotos, gell, über Jahre hinweg und auch Berichte, dass es dann schon Wochen später heißt, guck mal, ich habe den Berg nochmal gemacht, den wir gerade gemacht haben. Und dass, wenn die Leute dranbleiben und sich nicht wieder überfordern, dass es tatsächlich immer, immer, immer besser wird. Sogar so weit, dass einige meiner bisherigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Höhenangstkursen inzwischen selber Kurse anbieten.
Ach, guck mal.
Ja.
Ja. Ja. Wahnsinn, ne? Ich muss halt immer an dieses eine Foto denken, das kennt ihr ja bestimmt auch. Das, ne? Ich glaube, aus 1930er Jahren, diese Mittagspause auf dem Wolkenkratzer, wo die Jungs da so ganz lässig auf diesem Stahlträger sitzen. Mhm. Ist das realistisch? Macht man das? Also da zieht sich bei mir auch immer noch zusammen. Da kann ich doch nicht, also wenn da mal was runterfällt oder ich einfach nur einfach mal sowas, was sagst du da zu diesem Foto? Ich finde das nämlich einfach total krass.
Also schau, das ist aus den 30er Jahren. Wenn du heute guckst, es gibt ja durchaus Fotos aus der moderneren Zeit oder auch Filme, wo Menschen Dinge machen, wo du denkst, hallo, geht's noch? Ja. Mhm. Und ich glaube, wenn so eine, guck dir die Huber-Buben an, die machen ja wirklich extreme Sachen. Und beide von ihnen sprechen von einem ständig vorhandenen Respekt. Ja, die haben das geübt, das steckt unglaublich viel Übung drin, bei diesen Bauarbeitern vermutlich ähnlich, die werden ihr Lebtag nichts anderes machen. Da ist einfach ein ganz großer Respekt, eine ganz große Aufmerksamkeit bei dem, was sie machen. Ihr Organismus hat sich über eine lange Zeit dran gewöhnt, dass es geht. Das ist schon vorstellbar. Ja, das ist schon vorstellbar, dass man sich da einfach damit aufwächst und damit groß wird. Es gibt allerdings auch das, und das wissen wir auch von einigen Menschen, die so extreme Sachen machen. Es gibt ganz bestimmte Störungen im Gehirn, da ist die Emotionsverarbeitung gestört. Und ich sage jetzt keine Namen, aber es gibt durchaus so 2, 3 momentan sehr bekannte Namen, wo davon auszugehen ist, wo auch schon drüber gesprochen ist, dass es einfach, die können zum Beispiel keine Bindungen eingehen. Ja, da ist einfach eine ganz bestimmte Besonderheit des Gehirns. Ich will nicht mal von einer Störung sprechen. Da ist einfach das Gehirn besonders. Das verarbeitet angstauslösende Reize nicht so wie die restlichen 99,99,99,9%.
Das ist immer gefährlich, oder?
Ja.
Wenn die das nicht so regulieren können oder da nicht so, ne?
Da fällt ja auch immer mal einer von denen dann tatsächlich runter.
Ja, ist doof. Ja. Nee, aber hast du recht, weil tatsächlich gibt's ja auch moderne Bilder. Ich habe es letztens gesehen, es kursiert manchmal so im Internet, dass so irgendwelche Jugendliche oder junge Menschen sich vermummen und dann sind die plötzlich mit der GoPro oben auf dem Kölner Dom und sind da von außen irgendwie hochgeklettert und denkst dir, also wahnsinnige Aufnahmen, aber auch wahnsinnig generell, weil wenn da irgendwas passiert oder die runterfallen, ich meine, da unten ist ja das Leben, aber da klettert dann einer außen an der Fassade am Kölner Dom hoch. Also da gibt's ja diese Videos, ich denke, Wahnsinn, ne? Ja. Also schon krass. Also stimmt, also ich glaube, das gibt's auch heute, die Stahlträger-Boys von heute.
Ja. Mhm. Aber gibt's denn bessere genetische Voraussetzungen dafür? Also gibt's da Unterschiede bei uns Menschen?
Also sprichst du auf die Theorie an, die besagt, dass diese Bauarbeiter auf dem Gerüst indianische Herkunft waren?
Ja, Indigene, ne?
Indigene, ja, genau. Also das habe ich auch gehört, aber ich habe das nicht weiter verfolgt und ich wüsste keine Studie dazu. Das wäre mal ein Punkt, wo man mal recherchieren könnte, ob das tatsächlich so ist, dass die eben indigene Menschen oder Menschen von anderen Kulturen das so in dem Fall nicht haben oder von anderen Ethnien, dass die das nicht in dem Fall haben. Es ist mir aber nicht bekannt.
Okay.
Also ich habe das recherchiert. Also zum Wikipedia-Eintrag mal gelesen dazu, ne? Und das war tatsächlich eine bunte Mischung an Menschen. Also es waren Iren, Schweden, da waren auch welche mit indigener Herkunft, aber es war tatsächlich eine bunte Mischung. Das meinte
ich. Da sind die einfach gut trainiert gewesen.
Ja, die waren einfach, die sind damit aufgewachsen. Heute ja auch Dachdecker, wenn du bei uns siehst.
Genau, ja.
Aber wisst ihr, was auch noch, es ist schon zweimal, du hast es schon zweimal angesprochen. Es gibt noch eine Besonderheit, die finde ich immer sehr interessant, wenn es gerade um das Bezug Risikofreude geht. Wir wissen eben wieder aus der Gehirnentwicklung, dass das Gehirn so mit Mitte, Ende 20 erstmal für den ersten Moment erstmal ausgereift ist. Es reift dann immer noch weiter. Aber so Mitte, Ende 20 tut sich in Bezug auf Risikoabschätzung und Risikomanagement nochmal was ganz Besonderes. Das habe ich gemerkt. Ich bin mit 6, 27 den Berg runtergefahren in Rennen. Ja, völlig gnadenlos. Und ich habe so der Spruch von mir, hey, wenn da eine von meinen Kolleginnen nicht runterfahren will, soll sie daheim bleiben und Geschirr waschen. Das war extrem, einfach, so war ich halt. Also echt scheiße drauf. So. Und plötzlich von einem Tag auf den anderen mit 27 stehe ich da oben und denke, sag mal, geht's noch? Ich kann doch da nicht so runterfahren. Und das ist so ganz typisch für eine ganz spezielle Entwicklung im Gehirn. Das hat mit der Myelinisierung zu tun, dass Menschen bis 5, 6, 27 Risiken und Gefahren nicht so abschätzen, wie wir mit einem anderen verdrahteten Gehirn. Und das erklärt auch, warum oftmals junge Menschen, auch junge Männer, ja, mehr noch, so völlig für, in unseren Augen völlig wahnsinnige Sachen machen, da, die können, das Gehirn schätzt noch nicht die Zusammenhänge von gefährlichen Aktionen so ab, wie wir das tun. Und das ist ganz oft bei Jüngeren, also so 20, 22, 24, 26, schlägt sich auch nieder in der Unfallstatistik bei jungen Menschen im Auto. Mhm. Und so ab Mitte 27, 28 kommt dann plötzlich der Moment, und du hast es nämlich vorhin schon gesagt, Andi wurde darstellend, aber geht's noch? Wieso soll ich das machen?
Ja, und die Kinder, die brettern da einfach runter.
Genau.
Und denken,
ja.
Aber da hast du das Aspekt angefangen, wir sind ja der Männer-Podcast für Frauen oder der Frauen-Podcast für Männer, oder eigentlich, das ist eigentlich auch nur Blödsinn, weil wir eigentlich gar keine großen Unterschiede bei den Geschlechtern machen, sondern wir sind für alle da, weil wir immer wieder betonen, obwohl wir diesen albernen Titel im Podcast haben, den können wir jetzt nicht einfach löschen. Aber ist es so, ich meine, man hört ja immer so auch die Unfallstatistik, was ja, die Männer sind halt, hauen gerne mal einen raus und schalten das Gehirn aus und machen dann irgendwas. Sind Frauen da vielleicht ein bisschen
schlauer
oder ein bisschen können die Dinge besser einschätzen? Gibt es da auch irgendwie Unterschiede bei den Geschlechtern?
Tatsächlich. Also es gibt ein ganz wunderbar lesenswertes Buch, das heißt, das hat einen sehr provokanten Titel, von Professor Dr. Gerald Hüther, das ist ein deutscher Gehirnforscher, der schreibt, Männer, das schwache Geschlecht und sein Gehirn. Schon mal der Artikel so, Hilfe, das kommt jetzt, was ist da los? Ja? Und der beschreibt tatsächlich, dass von der Gehirnforschung her feststellt ist, dass also Kinder, Jungs im Kindesalter tatsächlich vulnerabler sind, also verletzlicher und auch sensibler als die Mädchen. Also es scheint ganz tatsächlich Unterschiede, kleine, aber doch durchaus bemerkbare Unterschiede in der Gehirnstruktur zu geben, gerade was Risiko und auch so dieses Aufgedrehte. Weißt du, wenn du Jungs beim Spielen siehst, da war ja, das ist Sozialisierung, aber es scheint dann doch noch andere Unterschiede zu geben als nur Sozialisierung. Das scheint es tatsächlich zu geben. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel anschaust, eben wieder dieser Big Air Event, bei den, wo ich neulich so da gesessen bin und gedacht habe, boah, was machen die Ladies? Sie machen extreme Sachen, aber sie machen es immer noch sehr, sehr, sehr kontrolliert.
Total interessant. Ne?
Also es scheint doch durchaus von der Gehirnentwicklung her Unterschiede zu geben. Ich will das auch nicht groß ausbreiten, weil sonst heißt es ja wieder, ja, die Männer sind vom Mars und die anderen von der Venus, bla bla bla. Ja. Aber trotzdem scheint es doch auch spürbar Unterschiede zu geben. Es gibt aber auch immer wieder Ausnahmen, weil schau, wenn du mich als, ich bin eindeutig eine Frau und ich war auch eindeutig ein Mädchen, ja, dass ich sag, in meiner Jugend oder in meiner Kindheit habe ich Sachen gemacht, Ich war nur mit Jungs unterwegs. Mhm. Skaten, anderen Mädels die Puppenwagen umschütten. Ich war echt Rabauke. Ja, es war damals sozialisiert nicht erwünscht. Heute ist es sehr viel mehr Freiheit. Ja?
Ja.
Das muss man noch dazu sagen. Aber trotzdem scheint es da doch den einen oder anderen kleinen Unterschied zu geben.
Aber es interessiert mich jetzt mal ganz kurz, um das. Das heißt, also wurdest du da irgendwie schief angeguckt? Weil ich erinnere mich auch noch damals, wenn da bei uns ein Mädchen mit Fußball gespielt hat, dann war die halt immer so, guck mal. Mhm. Ja, aber heute ist das ja zum Glück ganz normal, dass ganz das normal. Völlig egal ist. Und ich meine, so denken wir doch auch alle, dass es doch eigentlich völlig wurscht ist, welches Geschlecht und so, das soll doch jeder machen, wozu er Spaß hat. Aber da, du warst ja schon wirklich dann eine Exotin.
Ja.
Als Frau, ne? In der ganzen Branche.
Ich hatte allerdings das Glück, das waren keine traditionellen Sportarten.
Ja.
Also in traditionellen Sportarten und in traditionellen Männerdomänen hatte ich bis vor 20 Jahren, wurde ich tatsächlich angeschaut. Ja, ich meine, ich kann mich erinnern, ich war unterwegs, ich hatte eine Trainerfortbildung in einer sehr traditionellen Sportart. Ich glaube, Fußball war es nicht, aber es war einfach eine männerdominierte Sportart. Die haben mir erstmal nichts geglaubt. Also ja, und dann habe ich habe viele Jahre international Sportevents organisiert im Bereich Schneesport, und das ist ja die ganzen Radtragfahrer und die ganzen, das ist vorwiegend Männer damals noch gewesen. Da musstest du die doppelte Leistung bringen, dass sie dir überhaupt was geglaubt haben. Aber in dem Moment, wo sie gemerkt haben, du weißt, was du machst, dann war es wieder ganz anders. Dann hatte ich als Frau tatsächlich wieder einen Vorteil. Das merke ich heute so zum Glück nicht mehr in dem Maße.
Ja, total.
Wobei neulich war ich auf der Imkertagung, da waren es, glaube ich, 26 Männer und 4 Frauen. Und es war immer schon so, dass am Ende saßen wir alle an einem Tisch. Es war immer noch so ein bisschen so ungewöhnlich, dass da plötzlich Frauen auftauchen. Nicht erwollt, aber ungewöhnlich. Es war nicht gewohnt. Gibt es bis heute.
Ja, aber dann gewöhnt man sich halt, dann muss man sich halt mal dran gewöhnen. Ja? Ne? Also irgendwann muss man ja anfangen, und dann ist es beim zweiten oder dritten Mal, ist es dann schon eine andere Situation, und dann ist es ganz normal.
Und das war dann auch, wie gesagt, es waren keine schlechten Stimmungen, es war einfach so, ups, eine Frau.
Ja, dazu muss man sagen, dass du jetzt professionelle Imkerin bist, ne?
Ja, kann man so sagen, ja, seit kurzem. Ja, tatsächlich.
Der nächste gefährliche Job,
das noch, genau.
Ja, das ist vor allem ein Job. Ich meine, schaut, ich komme ja jetzt wirklich aus einer sehr, sehr wilden Vergangenheit mit Skaten, mit Snowboarden, zum Glück keine Drogen und ganz wenig Alkohol. Nur. Also ich bin gut durchgekommen. Aber irgendwo kommt auch mal der Punkt, wo du sagst, ja, das Leben entwickelt sich weiter, es werden andere Dinge wichtig. Ich bin zum Beispiel auch Lehrerin für MBSR, das ist achtsamkeitbasierte Stressreduktion, das hat mit Meditation zu tun. Und in diesem Zusammenhang habe ich mich so ein kleines bisschen, ich mache immer noch sehr viel Sport, sehr viel Bewegung, aber so mein Herz brennt inzwischen für andere Dinge. Und da war es eigentlich ein logischer Schluss, dass sich der berufliche Weg auch so ein bisschen in andere Dinge entwickelt. Wobei ich schon als Kind, ich wollte eigentlich, als ich mit dieser Schule fertig war, das war ja nicht so mein Ding, Schule, aber ich habe es geschafft und ich habe sogar nach der Realschule noch das Abitur gemacht, dann wollte ich unbedingt was mit Natur studieren. Ich wollte Forstwirtschaft studieren. Damals, ja, das war 80er, da hieß es, ja, das wird nichts, weil dein Bruder wird studieren. Wir haben nur Geld für ein Kind, weil der muss irgendwann eine Familie ernähren. Mein Bruder hat dann so 15, 20 Jahre studiert, bis heute keinen Abschluss. So war es früher, das war so. Das heißt, mich hat's
studiert
schon,
immer noch.
Ja, aber er ist glücklich mit dem, was er macht. Ja, aber das war so. Ich durfte nicht studieren, weil da war jemand anders. Ja. Und ich wollte damals schon was machen mit Natur. Und heute, nach vielen, vielen Jahren, bin ich an dem Punkt, ich mache jetzt was in der Natur, mit Tieren. Also es hat sich dann doch noch irgendwie so ergeben, wie ich das vor 40 Jahren gerne gehabt hätte.
Ja, aber das ist doch das Faszinierende am Leben, dass man, ich meine, wenn du erzählst, was du alles schon gemacht hast, was du alles erlebt hast, was du alles mitentwickelt hast und dass du dann auch nochmal irgendwann im Leben sagen kannst, okay, ich gehe doch nochmal in diese Richtung.
Ja.
Und das ist auch alles möglich. Ich finde, das ist so wie ein super Beispiel, was man halt tatsächlich mit seinem Leben anfangen kann und was man da auch mitgestalten kann. Ich finde es total cool.
Ich auch.
Ja, super cool. Petra, wir sind tatsächlich am Ende unserer Zeit mit dir angekommen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Einblicke in ganz, ganz viele tolle Sachen. Snowboarden, Höhenangst etc. Alles, was wir angeschnitten haben und zum Schluss noch auf die Imkerei sogar gekommen. Mhm. Du hast eben ganz kurz angesprochen, du hast ein Buch oder Bücher dazu geschrieben zum Thema Höhenangst. Das würden wir über unseren Kanal verlosen. Ihr könnt uns dann zu schreiben, folgt uns auf Instagram, dann seht ihr, was ihr tun müsst dafür. Petra, da tauschen wir uns nochmal zu aus, wie wir dann die Bücher zukommen lassen können. Ich würde von mir aus jetzt schon eine Einladung für eine zweite Runde aussprechen, dass wir, weiß ich nicht, am Ende des Jahres oder nächstes Jahr nochmal miteinander sprechen, weil ich es sehr, sehr spannend fand. Und ich glaube, da sind noch ein paar Teile offen, vor allem, weil wir sind dann älter geworden. Nächstes Jahr sind wir wieder ein Jahr älter. Können wir über vielleicht Sporteln im Alter sprechen und was man vielleicht beachten muss. Mhm. Das hatten wir im Vorgespräch schon mal angedacht und das wollten wir auch ein bisschen aufteilen. Auf jeden Fall nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit mit uns. Und ich glaube, da werden ganz, ganz viele Leute interessiert zuhören und ganz, ganz viel mitnehmen können.
Ich danke euch.
Ja, ich bin auch immer wieder total beeindruckt, mit was für tollen Menschen man hier sprechen darf. Mit einer Weltmeisterin, mit einem deutschen Botschafter. Und dann bin ich noch dabei. Ich habe mal bei den Bundesjugendspielen eine Ehrenmedaille gewonnen. Das ist meine sportliche Leistung. Aber es ist wunderbar. Vielen Dank, Petra. Und auch vielen Dank an den deutschen Botschafter Ralf, der unsere Fahnen im Skigebiet in Slowenien war es? Österreich?
In Österreich? Ich weiß auch nicht mehr, wo ich was hochgehalten habe. Auf jeden Fall war ich bei der Ski-WM.
Weil du bei der Ski-WM die deutschen Fahnen aus irgendeinem Grund als Botschafter hochgehalten hast. Also ich bin beeindruckt. Ich danke euch für das spannende Gespräch und Petra für deinen Besuch.
Danke euch.
Also, kommt gut durch die Woche. Danke euch fürs Zuhören, liebe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Folgt uns auf Instagram. Erzählt von diesem Podcast, damit er weiter wächst, denn er wächst tatsächlich rasant weiter. Wir sind sehr happy und wir planen tatsächlich auch Ende diesen Jahres mal einen wirklichen Live-Gang. Dazu werden wir euch mehr erzählen. Das heißt, man kann uns sehen, uns beiwohnen, während wir uns mit uns beschäftigen, Themen beschäftigen. Vielleicht laden wir uns auch da wieder Gäste ein.
Ja, wir können sie an einen Kran hängen lassen, um mal zu gucken, wie in luftiger Höhe einen Podcast aufzunehmen.
Genau, zum Beispiel. Genau, ja, wir werden euch auf jeden Fall mitteilen, wie es weitergeht. Und tschüss, macht's gut.
Ciao, ciao.
Tschüss.